Ja, schönen guten Morgen. Ich bin gebeten worden, kurz was noch zu unseren nächsten Schritten zu sagen. Wir verlassen ja den Bodenseeraum, also wir, meine Frau und ich, und werden nach Serbien gehen mit einer Mission, die heißt Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte, international, Coworkers International. Ist alles ein bisschen verwirrend. Und wir werden da hingehen in das Land und dort hauptsächlich mit Romas arbeiten und mit Menschen, die aus der Droge herauskamen, die in viele Leute, die stark drogenabhängig waren oder sind. Dort in Serbien ist so praktisch, da ist ja eigentlich der Weg so von vielen Lastkraftwagenfahrern von der Türkei rauf dann nach Zentraleuropa. Und da sind die Drogen ziemlich billig. Und da gibt es dann, deswegen gibt es auch viel Drogensüchtige, gibt viel Leute, die in Spielsucht gefangen sind. Das hat meistens, bringt es immer was mit sich, wenn viele Leute arbeitslos sind. Gestern traf ich jemanden, einen jungen Serben, der mir sagte, dass ca. 35%, das ist die Zahl, die man weiß, und wahrscheinlich ist die Zahl noch viel höher, 35% der Menschen in Serbien sind arbeitslos. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen oder auch nicht. Vielleicht hat es jemand schon mal erlebt hier, wie das ist, wenn man arbeitslos ist. Und vielleicht am Anfang denkt, ach Mensch, habe ich ein bisschen Ferien, ne? Aber die Ferien, die dauern halt an und an und an und an. Und dann plötzlich kommt man sich nutzlos vor und dann kommt man sich so sinnlos vor. Und dann fragt man sich, was mache ich denn eigentlich in dieser Welt? Was mache ich eigentlich mit meiner Welt? Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und dann plötzlich macht mir irgendwas, von dem er dachte, das würde ich eigentlich, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas machen würde. Und es bringt dann das mit sich, wenn der Mensch praktisch nichts mehr zu tun hat, nur noch vor sich hin vegetiert. Und es gibt auch Menschen, die mit Jesus leben, denen kann genau das Gleiche passieren. Weil oft wird er in solchen Situationen auch deutlich, wer ich eigentlich wirklich bin. Das ist ja, wie es jemand mal sagte, so ein alter Spruch, nicht die Umstände bestimmen nicht, wer ich bin, sondern Umstände offenbaren, wer ich bin. Also die Umstände im Leben, die zeigen eigentlich, die machen deutlich, wer ich wirklich bin. Die Umstände, ob ich krank bin, ob ich lache, ob ich weine, die Umstände, ob ich viel Arbeit habe, wenig Arbeit, ob meine Ehe toll läuft oder gar nicht toll läuft, ob ich plötzlich geschieden bin, was mache ich mit meinem Leben? Als mir jetzt wieder einer sagte, ein lieber Bruder, der mir sagte, seine Frau einfach davongelaufen. Wir hätten nie für möglich gehalten, nie für möglich, dass die Frau einfach weggegangen ist. Plötzlich war sie weg. Haben alles miteinander gemacht, in der Gemeinde gedient und Musik gemacht und dies gemacht und jenes gemacht. Und plötzlich war sie weg. Was mache ich dann? Dann wird es deutlich, in diesen Situationen ja im Leben, wird es wirklich deutlich, wer ich wirklich bin. Und das möchte man auch in diesem Land letztendlich weitergeben, in Serbien, unter diesen Menschen, die dann ja auch viele davon sagen, wir sind Christen. Und 90% sagt man, oder 84% sind orthodoxe Christen in Serbien. Und dann, wenn die Not kommt, dann, oder der Krieg kommt, oder, dann plötzlich ist das alles irgendwie vergessen, eben weil es nicht lebendig ist. Und da möchte man gerne dazu beitragen, so Jesus es schenkt, dass Menschen es kennenlernen dürfen. Die Ärmsten der Armen, aber da geht es gar nicht mal um Armut. Da geht es auch nicht um wirtschaftliche Armut, da geht es um geistliche Armut. Unser Problem in Europa ist auch nicht, dass wir wirtschaftlich arm sind oder so oder wirtschaftlich reich. Wir sind manchmal einfach geistlich arm. Es geht darum, dass wir geistlich reich sind. Um das geht's. Und das kann nur Christus schaffen. Das kann nur er machen. Und das ist das Große, was wir eigentlich so feiern im Abendmahl. Was er gemacht hat. Er wirkt hat das Heil am Kreuz von Golgatha. Welcher Mensch könnte reicher sein? Und es ist wirklich so, welcher Mensch könnte reicher sein als der, der sagen kann, der lebendige Gott steht auf meiner Seite. Er ist nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Er hat alles erwirkt am Kreuz von Golgatha für mich. Welcher Mensch könnte reicher sein? Das ist der größte Reichtum, den es gibt. Und das möchte man gerne weitergeben unter diesen Menschen. Dort in Serbien, wir werden jetzt so Mitte Mai werden wir nach Würzburg ziehen. Meine Frau und ich, da haben wir eine Wohnung bekommen und wir werden für eine Zeit noch ein Stück weit in Deutschland leben und dann hin und her pendeln zwischen Serbien und Deutschland. Wir werden einige Monate in Serbien sein, dort die Sprache lernen und dann ein bisschen in Deutschland noch sein. Und das Ziel ist, dass wir ganz nach Serbien übersiedeln und ganz dann in dem Land leben. Und es liegt auch in der Hand vom Herrn Jesus. Und dort werden wir schon mit einer existierenden Organisation zusammenarbeiten, die verschiedene so Teile hat von Arbeit mit alten Menschen, mit Romas, mit diesen ehemaligen Drogensüchtigen. Und unter Umständen, so es Gott schenkt, dass wir auch eine Gefängnisarbeit dort mit aufbauen dürfen in dem Land. Das wäre so eine große Sache. Ja, also gibt noch was zu tun. Das ist klasse. Preist den Herrn. Und ich kann sagen, mich hat vor kurzem jemand gefragt, wie fühlst du dich? Außer, dass es natürlich emotional schwierig ist, immer so einen Platz zu verlassen, jetzt auch wie ein Bodenseehof, wo wir sagen würden, das ist schon echt unsere Familie geworden, fühle ich mich wie ein kleines Kind. So aufgeregt, so wie so ein Paket, ich kann es kaum erwarten, das auszupacken. Und die Leute sagen natürlich, oi, du wirst dich noch umschauen, ne? Und du wirst noch, aber wer sagt es zu einem kleinen Kind? Und das kleine Kind interessiert sich auch gar nicht dafür, ne? Es packt einfach aus. Aber das finde ich auch interessant, dass viele Leute plötzlich sagen, oi, 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 du wirst ihn umschauen, gell? Witzig eigentlich. Auf wem schauen wir eigentlich? Natürlich werden wir uns umschauen in dieser Welt noch. Und ich habe mich schon ein paar Mal umgeschaut in meinem Leben. Ich habe schon ein paar Mal zurückgeschaut auf das gute alte Leben. Ich habe schon ein paar Mal zurückgeschaut, auch Mensch, du hast es eigentlich schön hier. Gestern ist mir es nochmal bewusst geworden, hat mich so ein junger Serbe besucht und sagt, Mensch, ihr habt es so schön hier am Bodensee, eigentlich bist du blöd, dass du nach Serbien gehst. Der war ehrlich. Aber er sagt, ich freue mich. Ich freue mich für das Land. Und er sagt, ich will ja auch dahin wieder zurück. Ist in Deutschland geboren, aufgewachsen in Deutschland. Aber so eine Sehnsucht, in dieses Land zurückzugehen, um dort einfach das Evangelium weiterzugeben, weil es da Menschen gibt, die es einfach nicht kennen. Und das ist so das Gewaltige. Ja, stimmt, ich schaue gern zurück. Ich denke, wir Menschen schauen alle manchmal gern zurück im Leben. Es ist halt so. Aber wenn wir eben hinten hängen bleiben, dann sind wir nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wenn wir zu viel zurückschauen. Und es ist gut, dass wir sagen, Jesus, richte meinen Blick auf das aus, was wirklich ewig ist, was zählt, was Ewigkeitswert hat. Um das geht's ja. Und dann werden wir so am 1. Juni, werden wir dann uns auf den Weg machen, dann nach Serbien. Und dann werden wir mal schauen, was der Herr Jesus so macht. Und wenn jemand fragt, ja, was macht er denn dort, wissen wir noch gar nicht so wirklich ganz genau. Wir wissen nur, dass wir viele Menschen kennen. Das wissen wir und sind einfach gespannt, was Jesus macht, wie er das alles führt. Sind wir einfach gespannt. Ist auch nicht so wirklich deutsch, weiß ich. Weil man muss doch irgendeinen Plan haben. Aber der lebendige Gott, der hat einen Plan. Und er würde ihn dann offenbaren. Eigentlich so, wie er seinen Erlösungsplan geoffenbart hat. Durch Jesus Christus. Wer wäre da jemals draufgekommen? Welcher Mensch hätte das jemals gedacht, dass der lebendige Gott Mensch wird, ans Kreuz geht und für die Schuld der ganzen Menschheit stirbt und dass jeder Mensch, der sich da drauf verlässt, auf dieses Blut Jesu Christi, dass der frei ist von seiner Schuld und freien Zugang hat zum Vater im Himmel, plötzlich einen Vater im Himmel kennt. Keinen strafenden Gott mehr oder sich auch nicht einreden muss, dass es keinen Gott gibt, sondern dass es einen Gott gibt und ich keine Angst vor ihm haben muss, sondern es ist mein lieber Vater geworden, der für mich sorgt und ich habe freien Zugang durch Christus jede Sekunde. Und das der Paulus solche wunderbare Worte schreibt, dass wenn wir gar nicht mehr wissen, was wir beten sollen, weil uns die Worte fehlen oder weil das Leben wirklich über uns so hereingeschlagen hat, dass uns gar nichts mehr kommt, dass der Geist Gottes, der in uns lebt, mit unaussprechlichen Seufzen uns vertritt. Dass es gar nicht unsere tollen gewählten Worte wären oder, sondern dass es seine Treue ist. Welcher Mensch kann das sagen? Und das ist eine Wahrheit, die wirklich verändert. Und um das geht es ja letztendlich. Preist den Herrn, Halleluja. Könnte man sagen, und darum geht es heute Morgen in dem Psalm 115. Und den möchte ich uns vorlesen. Und da steht, Psalm 115, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Aber da finde ich mich auch immer wieder, wenn ich jetzt heute Morgen, wisst ihr, habe ich das so gelesen wie nochmal, und da dachte ich, naja, eigentlich will ich schon gern die Ehre haben. Schaut, wenn ich jetzt vom Bodenseehof weggehe, dann will ich schon gern, dass die Leute Gutes über mich sagen. Und ich ertappe mich da manchmal als ein Heuchler tatsächlich da drin. Ich sage dem Herrn alle Ehre, aber eigentlich wäre es schön, wenn die Leute die nächsten 20, 30 Jahre sagen, ohne den Heinz Spindler wäre das alles gar nicht möglich gewesen hier. Das ist echt erstaunlich, wie ich mich da ertappe dabei selbst. Ja, schon, aber doch nicht. Das wäre doch eine große Sache, wenn die Menschen in Friedrichshafen sagen würden, ohne den Heinz Spindler. Schon natürlich hat Gott was gemacht, aber ohne den Heinz Spindler hätte das nie geschafft. Das wäre eine Bombensache. Und das ist das Problem oftmals. Auf der einen Seite ist es schön, dass ich hier lebe, bin auch ein Mensch, aber wenn ich da dran hänge, dann geht es eben nicht um seine Ehre. Und ich glaube, das ist manchmal wirklich das Problem im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu. Es geht nicht um seine Ehre, es geht um meine Ehre. Gestern sagte mir dieser junge Serbe, der sagte, er ist in Deutschland in eine Gemeinde zum Glauben gekommen. Er kam in eine Pfingstgemeinde zum Glauben. Er sagt, Heinz, das sind halt manchmal die, so hat er es ganz offen gesagt, das sind manchmal die, die haben einfach so ein Herz für so Verrückte, wie ich einer war. Und da konnte ich einfach sein, wie ich will. Und dann irgendwann später habe ich gemerkt, das ist alles irgendwie verkehrt. Nicht alles, aber das Allermeiste ist verkehrt, was da gemacht wird, so hat er es gesagt. Und dann habe ich mir eine Gemeinde gesucht, die die Bibel lehrt. Diese Gemeinde ist mittlerweile auseinandergebrochen in drei andere kleine Gemeinden. Die haben sich so zerstritten, sagte er, ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. Das ist derb, dachte ich. Das ist derb. Wenn dieser junge Mann, der sagt, ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. Jetzt habe ich nicht gedacht, sondern ich wusste, das sind Menschen, die die Bibel lehren. Und ich musste mich für drei entscheiden. Wo gehe ich hin? Und das geschieht, wisst ihr, ihr Lieben, wenn nicht mehr Gott die Ehre bekommt. Es geschieht in so einer Ehe, wenn Gott nicht mehr die Ehre bekommt. Dann zerbricht die einfach, wenn Gott nicht mehr die Ehre bekommt. Wenn ich selbst die Ehre bekomme. Wo bleib ich ab? Was ist mit mir? Und das offenbart meistens ganz, ganz deutlich, wer das Zentrum meines Lebens ist, nämlich ich. Ist er nicht Christus? Ist nicht der lebendige Gott? Ich bin das Zentrum. Wo bleib ich ab? Weil da geht es ja um mich. Sonst würde ich ja die Frage nicht stellen. Wenn es um einen lebendigen Gott ginge, würde ich sagen, wo bleibst denn du in dieser ganzen Geschichte? Wo bleibst denn du in der Geschichte meines Lebens? Und deswegen schreibt der Psalmist diesen Psalm. Dieser Psalm ist ein sogenannter Lobpsalm. Und diese Lobpsalme, die wurden gesungen, jeweils beim Passamahl oder bei den großen Jahresfesten in Israel. Lobpsalme von Psalm 113 bis Psalm 118, diese Psalme, die ebenso gesungen wurden. Und da wurde sich immer wieder dran erinnert. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und scheinbar erinnert sich der Psalmist auch daran, deinen Namen gib Ehre, weil ich ihm keine Ehre gebe. Weil ich meistens die Tendenz habe, mir selbst die Ehre zu geben. Und wie gerade noch viel mehr, ihr Lieben, in einer Welt, in der wir leben, in der westlichen Welt, in der wir so von diesem sogenannten Ego-Marketing leben. Jeder vermarkt sich selbst. Jeder vermarktet sich am besten. Und das ist eine große Herausforderung, dachte ich mir heute Morgen wirklich ganz praktisch. Ich muss bekennen, ich möchte das eigentlich gar nicht. Irgendwie will ich es, aber das, was ich will, das bist ja du, der das will. Weil du willst dir selbst Ehre geben, aber ich würde mir gern selbst die Ehre geben. Jetzt, was der Markus heute Morgen gesagt hat mit diesem Stadtplan, ich weiß noch, als die Leute kamen zu uns und haben geworben darum, und dann hat man so drüber gebetet und nachgedacht, was können wir da draufschreiben? Und dann fragten wir, können wir alles draufschreiben? Und dann sagten sie, ja, könnt alles draufschreiben. Und dann kam uns eben dieser Gedanke, warum nicht das draufschreiben? Aber es war ja gar nicht mein Gedanke. Das war ja des Herrn Gedanke, weil er möchte sich ja Ehre geben. Mein Gedanke wäre vielleicht gewesen, so eher noch, oh, schreib was Schönes über den Bodenseehof. Ne? Nahe Zugang fast zum Wasser und richtig ruhig und was weiß ich, neue Zimmer, internationales Publikum. Ab und zu kommen intelligente Leute und ab und zu kommen noch intelligentere Leute. Schreib halt irgend sowas. Ja, irgendwie einen Eindruck machen in dieser Welt, dass es lohnt, zu uns zu kommen. Das war der Gedanke Gottes. Gib dir selbst die Ehre. Das ist der Einzige, der sich selbst wirklich die Ehre geben kann. Das können wir Menschen gar nicht. Warum sollten die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Es könnte vielleicht ein Grund sein, warum die Christenheit in der westlichen Welt immer stiller wird. Weil wir auf alles Mögliche vertrauen. Es kann gut sein, manchmal. Ja, stimmt schon, Jesus, aber ich muss ja am Montag, muss ich ja wieder ran. Da muss ich ja wieder sorgen. Heute habe ich gerade bekannt, er sorgt für mich. Aber am Montag muss ich wieder für mich selbst sorgen. Es kann passieren. Die Welt ist trickreich. Der Geist dieser Welt ist trickreich. Der Teufel ist trickreich. Ist ein hinters Lichtführer. Von dem spricht Jesus in Johannes Kapitel 8. Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild, die ihr den Herrn fürchtet. Vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken, er wolle segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron, er segne die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten rühmen den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen den Herrn preisen von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Und die Frage, die ja über diesen Psalm steht, ist, das ist eigentlich eine gute Überschrift, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Warum sollten die das sagen? Ich habe gestern, als dieser junge Mann bei mir war, haben wir ein paar Dinge nachgeschlagen, so über Serbien, über die orthodoxe Kirche und. Und das fand ich was ganz Erstaunliches. Und zwar habe ich eine Aussage gelesen von dem orthodoxen Metropolit in Südkorea. Ihm wurde die Frage gestellt von Protestanten, was er denn von Missionaren hält. Und da sagte er nichts. Aber er hält was von Zeugen Jesu. Weil das finde ich sehr oft in der Bibel, sagte dieser Mann. Wenn man weiterlesen würde, würde man merken, naja, er versteht manchmal ein bisschen was anderes drunter, ne, als das, was die Bibel sagt. Kann passieren, wenn ich meiner eigenen Sache diene. Eben nicht mehr Gott die Ehre gebe, sondern mir selbst die Ehre. Oder versuche eben mit aller Gewalt in meiner eigenen Möglichkeit Gott die Ehre zu geben, aber die Bibel hier sagt, gib dir selbst die Ehre, dann wird's gut. Weil wenn wir Menschen beginnen und denken in unserem Leben, mit so einem Leben gebe ich Gott die Ehre. Deswegen sind ja diese ganzen verschiedenen christlichen Gedanken entstanden. So gibt man bei uns Gott die Ehre. So gibt man bei uns Gott die Ehre. So gibt man bei uns Gott die Ehre. Also selbst das können wir gar nicht. Wir können Gott gar nicht mal wirklich die Ehre geben. Neutestamentlich gesehen wissen wir, der Einzige, der Gott letztendlich die Ehre geben kann, ist Christus. Weil er der Einzige ist, Jesus, der die Sehnsucht hat, das zu tun, was dem Vater gefällt. Er ist der Einzige, der die Sehnsucht hat, die Werke zu tun, die der Vater ihm aufgetragen hat zu tun. Bis zum Äußersten, bis zum Kreuz auf Golgatha. Um das geht's. Das hat mich sehr bewegt, heute Morgen auch, als ich den nochmal durchstudiert habe. Und dann dachte ich gestern so dieses Wort, das ist schon auch was Wahres drin. Prüfet alles, das Gute aber behaltet. Und das Interessante ist, natürlich dachte ich, stimmt eigentlich, weil Jesus sagt ja in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt es seinen Jüngern, und ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen in Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Dort werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist schon ein tiefes Wort. Aber wie? Eben nur, wenn ihr empfangen habt. Den Heiligen Geist. Jesus wird so ausdrücken und sagen, eben in Johannes Kapitel 3, wenn ihr nicht von Neuem geboren wurdet, dann strengt ihr euch an, dann versucht ihr mit aller Gewalt. Und im wahrsten Sinne des Wortes, das hat man auch gesehen, im Balkankrieg mit aller Gewalt, Gott die Ehre zu geben, irgendwie. Irgendwie. Mit aller Gewalt. Menschen zu überzeugen von meiner Wahrheit. Und hier geht es darum, dass der Herr sich selbst die Ehre gibt. Er will sich durch seine Gemeinde, durch Israel damals zuvörderst natürlich und heute durch seine Gemeinde selbst die Ehre geben. Dass wir Menschen sind, die wirklich staunen. Staunen, ich habe freien Zugang zum Herrn. Ich habe freien Zugang zum lebendigen Gott. Das sollten die Heiden sehen. Du hast freien Zugang zum lebendigen Gott. Du musst nichts machen. Nee, ich muss nichts machen. Ich darf mein Vertrauen auf ihn setzen. Er hat mir Glauben geschenkt. Ich darf glauben, dass mir meine Schuld vergeben ist. Ich darf glauben, dass in mir eine Kraft lebt, das Wesen von Jesus Christus selbst, das mein Leben verändert. Ich darf das glauben. Und das ist eine gute Frage für unser Leben, glaube ich. Warum sollten die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Wo ist denn ihr Gott? Und es hat natürlich gestern auch dieser junge Mann gesagt, wisst ihr, als es sagte, Also in der Stadt, in der das war, sagte Heinz, was für ein schlimmes Zeugnis. Jetzt könnte man sagen, naja, das macht dann der Herr Jesus dann schon wieder alles irgendwie. Aber das war schon eine Tiefe, das hat ihn so getroffen. Und dann hat er mich genau abgeklopft, weil er will gern nach Serbien gehen und er wollte wissen, was ich für einer bin. Das fand ich sehr interessant, als er mir dann hinterher sagte, er hat vorher schon über mich Erkundigungen eingezogen, Leute angerufen. Was ist denn das für einer? Und er guckt mich an und sagt mir, ich wollte wissen, ob du einer bist, der Macht ausüben will. Das fand ich erstaunlich, das hat mich getroffen. Das wollte ich wissen, weil mit so jemandem würde ich gar nicht gehen wollen, sagt er. Und dann haben wir ganz viel Wunderbares geredet. Aber die Frage hier ist, dieser Metropolit sagte auch nicht nur große, süße Worte über Jesus, sondern klare Worte und klare Taten. Das fand ich auch erstaunlich. Und alles andere, die anderen 9 Punkte, kann man fast vergessen in diesem Interview. Aber der Anfang war gar nicht schlecht. Ist ja manchmal so im Leben. Der Anfang sieht gar nicht schlecht aus. Wenn man dann ein bisschen weitergeht, so im christlichen Leben, dann meint man, oh meine Herren, eben nicht der Herr, sondern meine Herren. Und ich bin der Herr. Und hier eben diese Frage, warum sollten die Heiden fragen? Warum sollten die Heiden das in Frage stellen, die Kraft des lebendigen Gottes? Sind es die Wege der Welt, die Wege Gottes? Die Wege eben meines eigenen arrangierten Lebens. Und es war ja immer wieder die Frage auch für Israel. Immer wieder die Frage. Letztendlich. Wer hätte nicht mehr Grund, diesen einen Gott wirklich die Ehre zu geben, als Israel? Das ist ein Zeugnis für sich selbst. Wer hätte nicht mehr Grund als Menschen, die freien Zugang haben zu dem, dass ich einfach das Mahl nehmen darf und mir damit nichts erkaufe, damit erwerbe ich mir nichts. Sondern ich bin schon erkauft, ich bin erworben durch das Blut von Jesus Christus für den lebendigen Gott und deswegen darf ich daran teilhaben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich denke, das ist so der Urgrund, dass der Herr sich selbst Ehre gibt. Du bist mein geliebtes Kind. Du warst einst verloren, hoffnungslos verloren. Und jetzt bist du erkauft und hast ewiges Leben, dir ist deine Schuld vergeben. Deswegen kannst du ein Mensch sein, wie Jesus später sagen wird, im Vater unser. Er wird sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Deswegen kannst du vergeben, weil dir vergeben wurde. Wer könnte das sagen in dieser Welt? Deswegen kannst du loslassen an diesem Leben, weil es nicht mehr dein Leben ist. Weil der Gott Israels, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, dein Gott ist, dein Leben dir Leben geschenkt hat. Deswegen musst du nicht an Gold und Silber festhalten. Und ich glaube wirklich, Menschen, die daran festhalten, und ich kenne mich das selbst in meinem Herzen, die werden stumm. Die werden stumm. Und wir brauchen natürlich in den Medien, benötigen wir einen Mann wie einen Uli Hoeneß. Und dann gibt es noch schlaue christliche Zeitungen, die dann vorne draufstehen haben, müssen Christen Uli Hoeneß vergeben? Das ist eine Frage. Aber das ist eine Frage. Schon allein deswegen müsste man schon eigentlich, müsste einem schon die Finger wehtun, wenn man sowas geschrieben hat. Was mag die Welt von uns denken, dachte ich, als ich sowas las? Die müssen nur denken, ihr seid ein Theater, seid ihr. Das ist Schande.
Das ist ja überhaupt keine Frage. Wo sind wir gelandet? Das dachte ich mir, als ich es gelesen habe. Der steckt in jedem Menschen drin. Und es kommt raus. Irgendwann kommt es immer raus. Es kommt immer raus, wer du bist. Immer, immer, immer. Es kommt immer raus, wer ich bin. Und es kam raus, dass Israel dem Herrn nicht die Ehre gegeben hat. Sie wollten selbst die Ehre. Es kam raus, dass sie ihr Vertrauen plötzlich auch wie all die anderen auf den Gott, auf Götter gesetzt haben, die aus Händen gemacht wurden. Silber, Gold. Ihre Kehle gab keinen Laut, diese Götter, und dann ist aus den Kehlen dieser Menschen, die diesen Göttern gedient haben, auch kein Laut mehr herausgekommen. Nicht dir gibt die Ehre, sondern uns. Was sollen denn die Heiden sagen? Wo ist denn ihr Gott? Wo ist denn dein Gott? Wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott, Heinz Spindler? Und der Punkt, den er hier macht, der Psalmist, und sagt, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, in Vers 11, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken, er wolle uns segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron, er segne die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Also er geht drauf ein und sagt, die Furcht Gottes hier ist, wenn man das im Punkt nehmen will, ist Gott Vertrauen in allen Bereichen meines Lebens. Das ist die Furcht Gottes. Ich vertraue ihn, er bringt mich durch. Er bringt mich durch. Also wenn er mich nicht durchbringen will, wer soll mich dann durchbringen in dieser Welt noch? Und der Grundgedanke, der hier bestimmt auch mitschwingt, ist natürlich bestimmt auch aus dem Leben von Abraham, von diesem Erzvater. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 22 in Vers 8. Und Abraham antwortete, mein Sohn Gott wird ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Das ist die Frage, als der Isaak geopfert werden soll. Und der Isaak fragt eben diese Frage seinem Vater und sagt, wir haben zwar Holz zum Feuer, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Und der Abraham sagt es seinem Sohn nicht, du bist das Lamm. Der Abraham geht mit ihm zu diesem Opferplatz und sagt, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Ich vertraue ihm in allen Bereichen meines Lebens. Es fällt mir schwer und ich glaube nicht, dass der Abraham dahin gegangen ist und hat ein Lied gepfiffen. Aber was ich glaube ist, dass der Abraham den lebendigen Gott so kennengelernt hat über die Wege der Jahre, dass er plötzlich sagen konnte, was der Hebräerbrief schreibt, in Kapitel 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen er, der die Verheißungen empfangen hat. Zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. In Isaak werde ich dir ein Volk geben. Du, Abraham, der immer fragt, was wird aus meinem Leben, was wird aus meiner Zukunft, wer wird das alles mal bekommen? Wozu das alles? Er zählte darauf, und das ist der springende Punkt im Leben von Abraham. Und ich glaube, das ist die Furcht Gottes, unter anderem. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Er zählte darauf. Das ist, worauf ich wirklich zähle. Ich habe den lebendigen Gott so kennengelernt. Zu Tiefe kennengelernt. Deswegen ging ich auch durch Tiefen und er hat mich in den Tiefen gestärkt. Deswegen gehe ich auch durch das finstere Tal. Und der Unterschied ist, jeder Mensch muss durchs finstere Tal. Der Unterschied ist, ich habe einen Stecken und Stab, der mich hält, wenn ich gar nichts mehr kann. wenn ich gar nichts mehr kann. Und der Unterschied zu den anderen ist, die müssen sich immer wieder selbst irgendwie aufrichten. Immer wieder selbst aufrichten. Irgendwie aufrichten. Und das sagte mir dieser junge Mann gestern auch. Der sagte mir, Heinz, ich habe für eine Firma gearbeitet, Investment, ganz, ganz viel Geld. Und unser Chef sagte, er war extrem erfolgreich. Und er hat uns Leute alle so motiviert, dass wir alle mit sind. Und wir haben dann Motivationsseminare gemacht, sagte, wir sind über glühende Kohlen gelaufen. Und unser Chef hat uns gesagt, im Unterbewusstsein, glaubt einfach nur, dass er über kühles Moos läuft. Und der junge Mann sagt mir, das hat funktioniert. Und er hat uns über Glasscherben laufen lassen. Es hat funktioniert. Und die Firma ging trotzdem pleite. So ist es manchmal, ne? Aber das Erstaunliche ist, sagt dieser junge Mann, und dann plötzlich war niemand mehr da, der uns aufrichtete. Dann hat es alles nichts genützt, über glühende Kohlen zu laufen. Und dann fuhr ich vorbei an einem Haus, an dem ich schon oft vorbeigefahren, sagt er. Und da draußen saßen immer Leute und da stand Lighthouse stand drüber. Also Lichthaus oder Leuchtturm, wie man es nennen will, ne? Und er sagte, dann habe ich plötzlich mal angehalten und fragte die Leute, was macht ihr eigentlich hier? Und dann redet mir der eine mich an und sagt, wir glauben alle an Jesus. Und er sagt, und dann plötzlich habe ich mich einladen lassen und ich bin da reingegangen und die Leute sprachen über Jesus und ich konnte gar nicht mehr anders, ich musste da immer wieder hin. Die hatten Hoffnung. Und dann kam ich zum Glauben an Jesus Christus. Und mein Leben war ruiniert, sagt er. Ich habe 45.000 Euro Schulden gehabt. Da war 24 Jahre alt. Aber ich war so glücklich, Heinz. So glücklich. Und ich habe plötzlich durfte ich lernen, dem Herrn zu vertrauen, dass er das irgendwie macht. Ich kann es gar nicht erklären und das kann keiner erklären. Das ist ja das große Geschenk. Ich kann es nicht erklären und ich muss es auch nicht erklären. Ich bin nur ein Zeuge davon, dass Leute sehen, in deinem Leben, das verstehe ich nicht, du bist total ruiniert, du bist am Boden. Aber durch dein Leben, da ist was, das mir Hoffnung gibt, das so total anders ist. Das ist dieser Gedanke. Woher kommt es? Es kommt davon, dass ich an diesen Gott glauben darf, der gibt, der versorgt. Das ist der Gedanke, der hier mitschwingt. Der Herr wolle an uns denken. Er wolle segnen. Und in diesem Segen liegt ja Versorgung. Ich glaube an den Gott, der versorgt. Er hat mich in die Nachfolge gerufen. Ich glaube an dem Gott, der mir in Jesus Christus sagt, sorgt euch nicht. Ich glaube an den Gott, und das fand ich so schön, was ich hier gelesen habe in dem Liederbuch, ich stecke es nachher wieder zurück, weil es gehört irgendjemandem privat. Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen. All eurem Mangel abhelfen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, wie? In Christus Jesus. Philipper 4, Vers 19. Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen. Er wird. Der Gott, der sagt, komm noch her zu mir und nehmt Wasser des Lebens umsonst, die ihr durstig seid. Er wird. Er wird. Und das können wir sagen, wirklich auch am Bodenseehof, das ist die größte Sache, die wir so erleben durften. Ich habe mal gesagt, das hat mir unser Vorstandsvorsitzender vor kurzem nochmal gesagt, ich habe das gar nicht mehr so genau im Blick gehabt, aber als es darum ging, ob wir Kredite aufnehmen sollen für den Bau, dann sagte ich zu unserem Vorstand, wenn wir das machen, dann trete ich zurück. Weil dann verführe ich Menschen. Ich spreche davon, dass Gott sein Volk führt, aber ich selbst erlebe es gar nicht. Was soll ich davon sagen dann? Ja, Gott kann ja auch durch Kredite führen. Das war nicht meine Frage gewesen. Die Frage ist, wird er sorgen für sein Volk? Wird er sorgen für sein Volk? Das ist meine Frage. Wird er einfach geben? Ja, wie einfach? Ja, du musst doch deinen Verstand einsetzen. Den muss ich unter der Führung Gottes lassen. Und zur Ehre des Herrn dürfen wir sagen, und eigentlich zur Ehre des Heinz Spindlers, der hat so einen großen Glauben gehabt, das wär meine Antwort, ihr Lieben. Aber der Herr gibt sich selbst Ehre und sagt, über all deine Schwachheit hinweg, Heinz, über deine Sündhaftigkeit, über deines Unglaubens hinweg, über deines Zweifels hinweg, habe ich gegeben, weit über euer Verstehen hinaus. Und es ist die Wahrheit. Was lag ich vor dem Herrn auf den Knien und habe geweint und konnte es nicht mehr glauben, Leute. Ich konnte es nicht mehr glauben, dass er das noch gibt. Und er hat es trotzdem gegeben. Hat es geschenkt. Das ist seine Ehre. Dieser Bodenseehof, das ist seine Ehre. Seine Ehre. Und an dem Bodenseehof arbeiten jede Menge Menschen, die einfach sich selbst die Ehre geben wollen. So sind wir Menschen. Aber der Herr hat seine Wege. Und es ist trotzdem nur seine Ehre. Und wenn wir in der Ewigkeit sein werden, wisst ihr, dann ist es nur seine Ehre. Es ist nur seine Ehre. Es ist nur seine Ehre. Du armes, kleines Wichtlein, ich habe dir den Glauben gegeben, dass du dich auf dieses Blut verlassen darfst. Du kleines Wichtlein, armes, kleines, sündhaftes Wichtlein, ich habe dir den Glauben gegeben, dass du dich auf meinen gebrochenen Leib verlassen darfst, am Kreuz von Golgatha für dich gegeben. Und es hat dein Leben verändert. Es hat dir Hoffnung gegeben. Es hat dir Vertrauen gegeben in diesen Gott. Das war tief in deinem Herzen drin. Der versorgt. In den Gott, der sieht. Er sieht dich. Durch und durch. In den Gott, der an dich denkt. In den Gott, der dich sucht. Hat er dir Vertrauen gegeben. Gott ahnt Einsicht in ihren Weg und erkennt ihre Fundstätte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Hiob Kapitel 28, Vers 23 bis 24. Er sieht dich. Und der Gott, der große Pläne hat, große Pläne mit dem Leben von Abraham, mit dem Leben Israels, mit seiner Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Bis an das Ende dieser Welt. Ihr werdet. Wie denn? Ich? Wie? Sondern die Frage. Der lebendige Gott, der die Toten zum Leben erweckt, der macht es. Der tut es. Er ist der, der über allem steht. Er ist der Allmächtige. Und siebenmal kommt in diesem Psalm eben dieser Gedanke vor. Er ist der ewige Herr. Er ist der ewige Ich Bin. Es ist der ewige, der kontinuierlich wirksam ist. Es ist der ständig Neues erschafft. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort Yahweh. Es ist der ständig wirkt. Heil wirkt. Heute an dem Morgen, wenn ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch gerne vergibt. Gerne. Wo ist ein Gott wie du, der Lust hat an der Gnade? Nicht Lust an der Strafe. Nicht Lust am Tod des Sünders. Nicht Lust an deinem Versagen. Nicht Lust, dich hinters Licht zu führen. Sondern Lust hat an der Gnade. So steht es im Propheten. Wo? Wo? Und ich muss sagen, ich finde es nirgendwo außer bei dir. Deswegen bin ich so dankbar, dass du an mich denkst. Und weil du an mich denkst, muss ich nicht an mich selbst denken. Weil du an mich denkst, muss ich nicht an mich selbst denken. Und es bewahrt mich vor dieser Spirale des Egoismus, ihr Lieben. Weil du an mich denkst. Und wenn ich beginne, an mich selbst zu denken, wo bleibt denn ich, wo kommt denn ich vor in dieser Geschichte, wo, dann ist es eine Spirale, die mich abzieht. Aber der Gedanke hier, der ist so wunderbar. Der Herr gedenkt an uns. Und das ist so wunderbar in Jesus Christus. Ich denke doch an dich. Ich denke doch an dich. Und ich will dich segnen und ich werde dich segnen und ich werde dich zum Segen setzen für diese Welt. Es ist der Gott, der ständig Neues schafft. Es ist der Gott, der alles Wirke ist, der sogar den Gottlosen für den Tag des Gerichts geschaffen hat, der die Meere in die Grenzen hält und über die Ufer treten lässt. So steht es in den Propheten. Es ist der Gott, der, von dem der Prophet schreibt, es gibt kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Es ist der, der ständig am Handeln ist, der im Regimente sitzt. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Er sitzt wirklich im Regimente. Es ist der Gott, der den Völkern Zeiten und Grenzen setzt. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist der Gott, der den Tod überwunden hat. Es ist der Gott, der die Sünde überwunden hat und gerne vergibt durch das Blut von Jesus Christus. Dieser Gott denkt an denjenigen, der diesem Gott folgen darf. Der diesen Jesus Christus glauben darf. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Dietrich Bonhoeffer sagte, ein Christenleben besteht nicht in Worten, sondern in Erfahrung. Und da habe ich erst geschluckt, als ich das gelesen habe, ne? Und dann las ich weiter. Niemand ist Christ ohne Erfahrung. Nicht von der Lebenserfahrung ist hier die Rede, sondern von der Erfahrung Gottes. Von der Erfahrung der Gnade. Mir ist Gnade widerfahren. Von dieser Erfahrung lebt ein Christ. Nicht von großen Glaubenserfahrungen. Die dürfen auch mit dabei sein. Aber das Größte ist, dass ich die Gnade erfahren habe. Plötzlich erfahren darf, dieser Gott denkt wirklich an mich. Ich darf es glauben. Mir ist Gnade widerfahren, meine Schuld ist vergeben und er sorgt für mich. Und guckt, auf diesen Weg, den wir gehen nach Serbien, sind auch so diese Gedanken natürlich, waren für uns sehr wichtig, für meine Frau und ich. Wir sagten, wir möchten nie irgendwie Menschen um Geld bitten müssen. Es ist einfach so, das hatten wir mal für uns selbst beschlossen, wenn wir mal sogenannt in die Außenmission gehen sollen. Und ich finde diesen Begriff eigentlich Außenzeuge fast besser, ne? Wir sind Zeugen von Jesus. Manchmal ist es sogar gut, wenn man sagt, ich bin kein Christ, sondern ich bin einfach ein Zeuge von Jesus. Ein Jesus-Nachfolger. Dann haben wir mal für uns beschlossen, wir können uns das nicht vorstellen, dass wir fragen müssen. Irgendwie habe ich immer den Eindruck gehabt, als ich mit 24 Jahren zum Glauben an Jesus fand und die Bibel als Gottes Wort kennenlernte, immer den Eindruck gehabt, dass der Herr sein Volk wirklich trägt und versorgt. Und dass er den er beruft, dass er den auch versorgt. Und dass der eigentlich niemanden aufmerksam machen muss darauf, hey, versorg mich auch mal mit, sondern dass der Herr sorgt. Er sorgt schon. Ich kann es nicht erklären, das war einfach so in unserem Herzen drin. Und dieser Weg nach Serbien schien uns irgendwie versperrt, weil wir merkten, naja, wie sollen wir da hin? Wir bräuchten eigentlich jetzt Leute, denen wir sagen müssten, du, macht mal. Ihr müsst uns jetzt auch mal versorgen, ihr müsst mal dafür sorgen, dass ein Missionar da hingehen kann. Und irgendwie hat man den Eindruck, das ist nicht der Weg, den Jesus mit uns möchte. Und dann hat sich die Tür einfach so auf, wirklich preis Gott einfach, in seiner Art einfach. Wenn er die Türen auftut, sind sie offen und wenn er zuschließt, sind sie zugeschlossen. Und die Tür hat sich aufgetan
dass plötzlich gesagt, dass wir die einfach das Angebot bekommen haben, wenn ihr gehen wollt, werden wir euch versorgen. Und wir haben gar nicht danach gefragt. Und es war ein Punkt, von dem wir wussten, let's go. Also lasst uns gehen, für diejenigen, die nicht Schwäbisch sprechen. Aber, nee, es war natürlich Englisch, stimmt. Aber, und es ist eigentlich für uns, ist es auch so klar, wenn Gott nicht mehr versorgt in dem Bereich, wenn wir anfangen müssen, uns selbst Sorgen machen zu müssen über unsere Finanzen, dann würden wir einfach aufhören. Weil der Herr versorgt, sagt die Bibel. Und wenn es eben nicht mehr so ist, dann muss ich mir die Frage stellen. Einmal A kann sein, ja, ich lebe offensichtlich in Sünde und dann ist es eine tolle Sache, bekennt eure Schuld, habe ich mal am Bodenseehof gemacht, da ist mir bewusst geworden, da lebe ich in Sünde und der Herr möchte gerne geben für das Werk. Und ich habe meine Schuld bekannt und plötzlich, wumm, hat der Herr gegeben. Oder aber, der Herr sagt, es liegt gar nicht jetzt an Sünde, an irgendwas. Es ist einfach abgeschlossen. Und in dem, was wir Christen manchmal nicht gut sind, hat mal einer gesagt, ist, Dinge einfach aufzuhören. Das sind die letzten zwei Jahrtausende ein Zeugnis dafür. Und auch wenn gar nichts mehr dafür spricht, immer weiter. Und das ist so unser Punkt, dass wir jetzt gehen. Und wissen ganz genau, wenn das eben dann nicht mehr so sein würde, weil derjenige, der für uns verantwortlich ist, sagte, Heinz, wir wollen nur, dass ihr euch um Menschen sorgt. Ihr müsst euch nicht um Geld Sorgen machen. Um Geld sorgen wir uns. Wir wollen nur, dass ihr euch um Menschen sorgt. Und wenn es so weit wäre, dass ihr euch um Geld Sorgen machen müsstet, dann ist es besser, wieder aufzuhören. Weil der Herr, auf den es Verlass. Und das ist praktisch, wenn man das so möchte, nicht von der Lebenserfahrung leben, sondern von der Erfahrung Gottes, dass der Herr ist, der oben und auf der Erde ist und oben im Himmel und er wird sorgen. Er wird sorgen. Und er wird euch durchtragen. Und letztendlich wird er von sich selbst Ehre geben in eurem Leben und durch euer Leben. Und das macht mich auch froh, zu wissen, dass der Herr sich selbst Ehre gibt durch mein Leben. Er gibt sich Ehre. Und es befreit mich auch von diesem Krampf, wie könnte ich dir Ehre bereiten, Herr? Natürlich ist es die Wahrheit und es ist auch die Wahrheit. Klar, dass ich seinem Wort Glauben schenken darf. Und ein Mensch sein darf, der sagen kann, Gott sei mir Sünder gnädig. Ein Mensch sein darf, der sagt, ich glaube, Herr, aber hilf meinen Unglauben. Ein Mensch, der sagen darf, in der Kraft deines Geistes, Herr Jesus, möchte ich so gerne, dass deine Reinheit, deine Wahrheit, deine Treue, dass die in meinem Leben sichtbar wird. Das will ich so gerne. Das möchte ich so gerne. Ich will, dass diese alten Klamotten meines alten Lebens abgelegt sind. Und dass dein Leben, Jesus, sichtbar wird. Deine Freundlichkeit, deine Gnade, deine Vergebung. Und das möchte ich so gern, dass in meinem Leben das sichtbar wird. Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen. Wie? Nach seinem Reichtum. Nach seinem Reichtum. Und mein Vater im Himmel, dem gehört alles. Alles. Das ganze Universum. Und er weiß schon, wie er das machen soll. Nach seinem Reichtum. Ihm mangelt es nie an Gnade, ihm mangelt es nicht an Liebe, ihm mangelt es nicht an Weisheit, ihm mangelt es nicht an Erkenntnis, ihm mangelt es nicht an Heiligkeit, ihm mangelt es nicht an Demut, ihm mangelt es nicht an Sanftmut. Ihm mangelt es nicht an Geld. Nie. Die einzigen, die ein Geldproblem haben,
sind diejenigen, die ihm nachfolgen, schrieb mal jemand. Aber ihm mangelt es nicht. Und scheinbar schrieb der jemand, wenn ein kontinuierliches Geldproblem da ist, scheinbar folge ich ihm dann nicht nach. Kann auch sein, schrieb der jemand. Hat mich nachdenklich gemacht. Muss nicht immer so passen, aber fand ich nachdenklich. Prüfe alles, das Gute behaltet. Vielleicht lebe ich auf einer total anderen Ebene, als dass ich eigentlich berufen wurde. Oder wozu ich eigentlich berufen wurde. Kann auch sein. Aber mir mangelt es nie an Kraft, dich durchzutragen. Mir mangelt es nie an Kraft, dich durchs dunkle Tal der Todesschatten zu führen. Mir mangelt es nie an Kraft, dir Wasser des Lebens umsonst zu geben. Mir mangelt es nie an Kraft, dir die Tränen zu trocknen. Mir mangelt es nie an Kraft, dich zum Leben zu erwecken. Und ihr sollt leben, weil ich lebe. Mir mangelt es nie an Kraft. Nie. Der Herr denkt an uns und er segnet uns. Und das ist alles, was ich möchte. Ich möchte gern so gern dieses Vertrauen, Herr Jesus, nur auf das, dass du an mich denkst. Das ist alles, was ich will. Dass das tief in meinem Herzen ist. Und es wird mein Leben verändern. Und es wird aus mir einen Zeugen machen. Ein gesandten Zeugen. Was sollen die Heiden sagen? Und das ist zum Schluss die Frage, ihr Lieben. Das ist eine gute Frage. Was sagen die Heiden über mein Leben, wenn ich morgen wieder zur Arbeit gehe? Und das wirklich, um den Punkt zu machen, vielleicht total versagt an der Arbeitsstelle, ängstlich, voller Sorgen. Aber die sehen, du hast jemanden, wo du die Sorgen einfach abgeben kannst. Wir können es auch nicht verstehen. Und ich kann sagen, ich kann es auch nicht verstehen, aber ich darf es. Du bist jemand, der vergeben kann. Du bist jemand, der geben kann. Und das ist ein Wunder in sich selbst. Was sollen die Heiden sagen? Oder was sagen sie? Zurück zu dir, Jesus. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du gekommen bist in diese Welt, ja, um diese Lust des Vaters an der Gnade und Barmherzigkeit zu offenbaren. Uns diesen heiligen, ewigen Gott vor Augen zu stellen. Die Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und gleichzeitig auch diese Gnade und Barmherzigkeit. Das, was wir Menschen gar nicht wirklich zusammenbringen. Uns zu zeigen, indem du Mensch geworden bist, wie wir Menschen. Wie wunderbar das doch ist, in einen Vater vertrauen zu dürfen, der aus ein paar Stücken Brot und ein paar Fischen ein Essen bereiten lässt für 5000 Menschen. Um uns das vor Augen zu malen, was das für eine wunderbare Gnade ist. Dass unsere Schuld vergeben ist durch das Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Und du der Gott bist, der gerne gibt. Der sein Volk durchträgt, der ein Stecken und Stab ist. Und wenn wir schon wandern durchs finstere Tal der Todesschatten. Ein Gott, der seinen Kindern das Haupt salbt mit Öl und einen reichen Tisch gedeckt hat im Angesicht ihrer Feinde. Weil wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein?
Und mit dem Denken, Herr, das so wunderbar ist, auch an den Spruch, der im Hauseingang hängt, mit dem Denken, lass uns in diese Woche gehen, drüber staunen lernen und es diese Welt als Zeugnis weiterzugeben, dass dieser eine wahre, wunderbare Gott nicht gegen uns ist, sondern für uns und Menschen einzuladen, das zu erfahren, diese wunderbare Gnade, dass die Schuld vergeben ist und wirklich, wirklich neues Leben möglich ist. Nicht durch tolle Gedanken, sondern durch deine Tat am Kreuz von Golgatha. Amen.